Es ärgerte Aljascha maßlos, dass ausgerechnet Norina Miklanovo, diese kleine granburgische Hure, auf dem Thron des Landes saß, auf ihrem Thron saß, nachdem sie in den vergangenen Jahren vergebens die Hände ausgestreckt hatte. Weder durch Lodrik noch durch Mordva oder Govan und Svatochna war sie, Aljascha, an die Spitze Tapuls gelangt. Und der erneute Machtwechsel im fernen, modernen und schönen Ulsa brachte ihr rein gar nichts ein. Sie hockte noch immer im mehr oder weniger komfortablen Haus in Granburg und musste sich mit einer dürftigen Rente begnügen, die ihr der Gouverneur am Anfang jeden Monats auszahlte. Wenigstens war der Hausarrest gelockert worden. Selbst Aljaschas Lieblingszeitvertreib, Männer, geriet in der unwirtlichen Provinz in den Hintergrund. Früher hatte sie sich jede Woche einen neuen Mann für ihr Schlafgemach erwählt. Damit war es jetzt vorbei. Die Fürsorge für den sich rasant entwickelnden Wahidin erlaubte keine intimen Bekanntschaften und amorösen Abenteuer. Und so hatte sie sich aus der Öffentlichkeit vorerst zurückgezogen. Die einst mächtigste Frau Uldarts hatte ihr Leben und sogar sich selbst ihrem Sohn untergeordnet. Für sie gab es keine höhere Priorität als ihn. Und zum ersten Mal fühlte sie sich als Mutter. Das war bei ihren Drillingen anders gewesen. Es klingelte laut. Jemand bediente die Türglocke heftiger, als es sich schickte. »Spiel weiter, Wahidin«, sagte sie und stand auf. »Es ist Besuch für mich.« Ausnahmsweise freute sie sich auf die Gäste, denn es waren Menschen, die ein ähnliches Ziel verfolgten wie sie und die sich ausgezeichnet für ihre eigenen Pläne einsetzen ließen. Nun würde sich zeigen, wie gut sie das Intrigenspiel noch beherrschte. Aljascha eilte durch die hohen Räume, die Treppe hinab zum Eingang und schaute durch das Guckloch. Auf der anderen Seite der Tür warteten drei Männer, deren Äußeres eher unscheinbar zu nennen war. Sie trugen die Arbeitskleidung von fahrenden Tischlern aus dem nahen Boraskotan und hatten Bohlen und Werkzeug dabei. Die rothaarige Frau, die trotz ihres fortgeschrittenen Alters nichts von ihrer blendenden Schönheit eingebüßt hatte und die durch die leichten Fältchen um die grünen Augen eher noch anziehender wirkte, öffnete ihnen. »Das hat zu lange gedauert«, begrüßte sie die Männer unfreundlich und laut, damit zufällige Passanten ihren Tadel vernahmen. »In der Zwischenzeit hätten die Stützbalken schon lange zusammenbrechen können.« Sie trat zurück und ließ die Männer herein. Kaum schloss sich die Haustür, fiel die Maskerade von ihr ab. Aljascha lächelte die Besucher freundlich an und deutete auf die Tür zur Linken, die in den Salon führte. »Es freut mich, dass ihr meine Einladung angenommen habt.« Man setzte sich um den Tisch. Die Werkzeuge und das Holz wurden achtlos beiseite gestellt. Aljascha goss Tee in dünne Porzellantassen, schob das Sahnekännchen, die Tiegel mit Kirschmarmelade, Sahne und Zucker in Richtung ihrer Gäste. »Bedient euch bitte. Es gibt keine Angestellten in diesem Haus.« Die Männer waren zwischen 30 und 40 Jahren. Ihre Gesichter glichen niemandem und jedem, so dass man sie auf der Straße sofort wieder vergaß. Es gab nichts Auffälliges an ihnen, anhand dessen man sie erkennen würde. Sie oder ihren fanatischen Glauben an Zulan, den gebrannten Gott und Unheilbringer. Aljascha bemerkte die verständliche Unruhe ihrer Besucher. Der Kult war behördlich zumindest in Tarpul verboten. Und darüber hinaus zeigte die breite Mehrheit unmissverständlich, dass die Bevölkerung nichts mehr mit dem gebrannten Gott zu tun haben wollte. Etliche Priester waren erschlagen, die letzten Tempel Zulans in Brand gesetzt oder an Uldrael den Gerechten übergeben worden.